Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Und wir sprechen heute über die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA, die kürzlich vorgelegt wurde. Und seitdem ist die halbe politische Elite in Europa alarmiert oder tut so, als wäre sie nicht alarmiert. Diese Sicherheitsstrategie knüpft im Grunde genommen an das an, was Vizepräsident Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz schon auch eine Schockwelle damals gesagt hatte, nämlich Europa wird von Migranten überrollt, die Freiheit wird erdrosselt, die EU muss weg. Das Ganze liest sich teilweise wie eine Wahlkampfrede von Alice Weidel. Und zu Russland fällt kaum ein kritisches Wort. Ist das jetzt die neue Linie der USA, also ganz amtlich? Will Trump sogar sowas wie ein Regime-Change in Europa? Oder ist das irgendwie nur Rhetorik? Und wie soll Europa darauf reagieren? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der TAT und bin dort verantwortlich vor allen Dingen für die SPD. Und bei mir sind heute
Leon Holly, ich bin Redakteur im Auslandsressort und dort gerade mit den USA betraut.
Mein Name ist Tanja Tricarico und ich leite das Politikteam der Wochentaz.
Hi, und mein Name ist Cem Güler und ich bin auch im Parlamentsbüro der Taz und dort unter anderem für Verteidigungsthemen und die SPD zuständig.
Gut, okay, eine erste kurze Runde. Wart ihr, als ihr das mitbekommen habt, diese nationale Sicherheitsstrategie NSS, davon überrascht?
Also ich glaube, dass die USA jetzt diese politischen Positionen vertreten, das wusste man vorher auch schon und das wusste man auch schon, wenn man sich diese J.D. Vance-Rede angehört hat. Ich glaube, dass vorher, wir hatten es ja vor zwei Wochen auch schon mal hier an selber Stelle diskutiert, ob es auch noch diese anderen Kräfte gibt in der amerikanischen Regierung, die möglicherweise ein Gegengewicht dazu darstellen. Und da war so ein bisschen meine Vermutung, so ja, da gibt es schon ein paar andere Leute, die auch andere Vorstellungen davon haben, die eine andere Politik wollen. Und jetzt ist natürlich klar, das trägt schon sehr die Handschrift der Magerleute. Und in dieser Klarheit hat mich das schon ein bisschen überrascht, ja.
Überrascht würde ich nicht sagen, weil es klar war, wie Leon jetzt auch gerade skizziert hatte, dass die Linie eigentlich schon vorgegeben war. Aber es ist natürlich höchst konfrontativ. Und dieses Wording dann zu lesen in einem öffentlichen Papier ist natürlich schon nochmal auf einer anderen Ebene.
Ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die jedes Statement der USA irgendwie mitverfolgen, was dann dort passiert und so weiter. Und als ich mir das dann genauer durchgelesen hatte, was in dieser neuen Sicherheitsstrategie steht und wie sehr da fabuliert wird vom Untergang des Abendlands und so weiter, war ich tatsächlich hoch überrascht und schockiert vielleicht.
Okay, schockiert. Gut, dann gucken wir mal, worauf sich dieser Schock eigentlich so genau bezieht. Was steht eigentlich genau drin? Das sind ungefähr 30 Seiten. Ein sehr kleiner Teil nur zu Europa, auch ziemlich weit hinten. Und da steht also zum Beispiel zur NATO drin, dass Europa muss die Hauptverantwortung für die eigene Verteidigung tragen. Es soll keine NATO-Erweiterung gehen, das ist ein relativ harter Punkt. Außerdem noch in einigen Jahrzehnten werden bestimmte NATO-Mitglieder mehrheitlich nicht europäisch sein. Also das ist schon so eine Ankündigung einer Bruchlinie. Ist das jetzt neu oder sehr aggressiv oder ist es sozusagen noch in so einem Modus von kennen wir schon?
Also ich würde schon sagen, dass man sehen kann, dass das aggressiv ist. Und ich glaube, dass die Reaktionen teilweise darauf jetzt auch nicht übertrieben sind, zu sagen, das ist schon nochmal ein neuer Meilenstein. Es ist nicht die erste Sicherheitsstrategie, ne, die die USA veröffentlichen. Also auch Donald Trump hat 2017 schon mal eine US-Sicherheitsstrategie veröffentlicht, seine Administration. Das war noch im Wording durchaus anders. Also da ging es zum Beispiel noch darum, dass China nicht nur ein ökonomischer Rivale ist, sondern auch ein systemischer Rivale. Also es ging wirklich um eine Systemfrage, die da gestellt wurde. Und davon ist jetzt überhaupt nichts mehr da einfach. Ne? Also ich meine, da gibt es gewisse Ansagen, die man so 2017 noch nicht gefunden hat. Und ich würde sagen, das ist neu.
Aber ist es das Ende der NATO? Steht das da drin? Eigentlich fand ich jetzt nicht.
Nicht unbedingt. Ich glaube, man kann vielleicht sagen, dass wenn so ein Bild gezeichnet wird von Europa, dass das eigentlich alles Länder sind, die im zivilisatorischen Verfall sind. Ich denke, da kann man sich die Frage stellen, würden die USA diese Länder dann im Zweifelsfall noch verteidigen? Aber ich glaube, so weit zu gehen, zu sagen, das ist jetzt wirklich das Ende der NATO, glaube ich, ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Vielleicht als Ergänzung nur von meiner Seite, nicht das Ende der NATO per se, aber so wie sie jetzt strukturiert ist und wie sie aufgebaut ist und was in Teilen auch vielleicht das Ansinnen ist. Also dass sie sich verändern muss und dass die USA eine deutlich andere Rolle spielen werden im Gesamtgebilde.
Aber dass Europa die Hauptverantwortung tragen muss für die eigene Sicherheit, das ist ja nun wirklich nicht besonders neu. Das kennt man ja sogar von Biden. Also das ist ja nichts Spektakuläres, diese Aussage.
Genau, man kann sogar noch einen Schritt zurückgehen. Auch Barack Obama hat das ja schon gefordert. Zwar in deutlich sanfteren Tönen, also nicht so konfrontativ aufgeladen. Aber auch da gab es ja schon das Wording, dass die europäischen Staaten deutlich mehr Geld investieren sollen, ihre Kapazitäten aufrüsten sollten und nicht nur die USA die Hauptverantwortung hat.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, diese Kontinuitäten kann man auch sehen. Und vielleicht kann man in gewisser Weise sagen, dass es ganz schön ist, dass man jetzt diese Klarheit hat. Ne? Also ich meine, unter Biden und Obama gab es ähnliche Anforderungen, aber das wurde dann immer noch in so einem schönen Wattebausch verkleidet. Der fehlt jetzt hier. Man weiß, womit man arbeitet. Und ich glaube, das ist dann auch die Diskussion, auf die sich die Europäer einstellen können.
Interessant ist ja auch, was zur Ukraine in diesem Papier steht. Das sind so drei Punkte, habe ich da entdeckt. Das eine ist die klare Aussage, dass die USA ein Interesse haben, dass die Ukraine als lebensfähiger eigener Staat erhalten bleibt. Das ist ja schon mal ein Punkt. Dann gibt es die strategische Stabilität mit Russland, das ist direkt damit verbunden. Und dann gibt es so eine ähnliche Figur, wie es sie auch schon in 28 Punkten gab, nämlich zu sagen, ja, Europa und Russland, die verstehen sich jetzt nicht so gut und wir müssen das moderieren. Und das ist ja natürlich was ganz anderes als das, was das alte amerikanische Rollenverständnis in der NATO war. Also die treten so ein bisschen neben die NATO und sagen, ja, unser Interesse ist sozusagen nicht eine Eskalation in diesem europäisch-russischen Konflikt. Und das ist, da definiert die USA sich ja vollkommen neu.
Und sie sagen ja eigentlich, dass das Problem mit Russland und der Ukraine nicht ist, dass es einen russischen Überfall auf die Ukraine gab, also das steht da auch so nicht drin, sondern sie benutzen eigentlich diesen Konflikt auch, um wieder gegen die Europäer auszuholen und zu sagen, so das Problem ist eigentlich nur, dass diese europäischen Regierungschefs so kriegslüstern sind und die Ukraine unbedingt unterstützen wollen. So, das ist eigentlich das Problem und wir kommen jetzt mal hier rein und räumen eigentlich auf.
Trump ist ja jemand, der überall Frieden stiftet, wie man weiß. Steht auch sogar extra drin vorne, das ist quasi in der Präambel steht drin, die segensreichen Friedensstiftungen von Trump. Die wird es jetzt auch in Europa geben. Kommen wir noch mal ganz kurz, du hast es gerade schon angerissen, Leon, auf Europa. Das Bild von Europa, das ist natürlich das, was hier am meisten gezündet hat. Weil da steht ja drin, also Europa sei im wirtschaftlichen Niedergang, würde von Migranten überlaufen, die Zivilisation würde verfallen, die EU würde Freiheit und Souveränität untergraben und so weiter und so weiter. Es gibt Zensur. In 20 Jahren wird man Europa nicht wiedererkennen, wörtlich. Wie aggressiv ist es real? Ist das sozusagen Trump-Rhetorik, also was er immer sagt? Oder ist das substanzieller Versuch, die EU zu unterminieren, zu untergraben?
Mich würde da eigentlich nochmal interessieren, Leon, wie du das sehen würdest, ob in der Art und Weise, sowas festzustellen, in einer Sicherheitsstrategie, wie viel Gambling siehst du darin, dass wenn man sowas einfach mal groß raushaut, vielleicht auch irgendwie über diese Schockwirkung, die es ja offensichtlich hier gab, dann auch irgendwie nochmal die eigene Verhandlungsposition zu stärken als USA?
Ja, ich glaube schon, dass Trump ja ein Meister davon ist, irgendwelche großen Ankündigungen rauszuhauen und das dann auch zu benutzen, um halt Parteien, mit denen er irgendwie interagiert, dazu zu bekommen, zum Beispiel mehr für ihre Verteidigung auszugeben. Ne? Und je größer die Ziele und je härter die Sprache, desto eher so in diesem Verständnis die Bereitwilligkeit vielleicht dann auch von anderen Ländern für ihre Verteidigung mehr auszugeben.
Wie verbindlich, also im US-Kontext, wie verbindlich ist denn so eine nationale Sicherheitsstrategie und wie sehr zielt die nach außen oder wie sehr zielt die vielleicht auch in die USA nach innen?
Also verbindlich ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt diese Sicherheitsstrategien seit den späten 80er Jahren. Es gab dann so einen Beschluss vom Kongress, dass amerikanische Regierungen das veröffentlichen müssen. Und ich würde sagen, es gibt eher fast eine Tradition in den USA, dass Regierungen dann diese Sicherheitsstrategien schreiben und am Ende werden die irgendwie von der Realität überholt. Ne? Also es gab zum Beispiel unter Bush Junior damals, der ja auch eher als Isolationist angetreten ist. Dann kam der 11. September, hat alles verändert. Bei Biden war es auch so, hat seine Sicherheitsstrategie geschrieben. Dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam Gaza und die Dinge sahen anders aus. Ich finde aber, man kann schon sagen, dass man hier irgendwie so eine kohärente Ausformung dieser US-Politik hat, die ja sonst immer recht fahrig ist, also was, mit dem man durchaus arbeiten kann. Aber ich glaube auch, und das war ja dein zweiter Punkt zu dieser quasi innenpolitischen Lesart, dass Trump eigentlich mit dieser Sicherheitsstrategie sich eher an sein heimisches Publikum richten will. Also ich glaube, das kann man auch daran sehen, wenn man nach Lateinamerika schaut. Das wird als wichtigste Priorität angesehen. Da geht es dann sehr viel um Drogen, Migration, was bekämpft werden muss. Das ist auch eine Rechtfertigung von diesen Militärschlägen gegen Boote in der Karibik, die ja immer wieder durchgeführt werden jetzt. Und man sieht, dass er dann quasi Themen bespielt, die eigentlich seine eigene Zuhörerschaft zu Hause und Wählerschaft zu Hause auch interessiert. Und vielleicht auch noch so diese Abrechnung mit den außenpolitischen Eliten des eigenen Landes, die auch drin vorkommen. Also wird dann gesagt, wir hatten dieses außenpolitische Establishment und die haben uns eigentlich in die Misere geritten und wir holen euch da jetzt wieder raus. Das heißt, es richtet sich natürlich auch an seine Leute zu Hause.
Weil du gerade die Frage noch gestellt hattest, Stefan, wie sehr das hier für Schockwellen sorgt, was da ideologisch drin steckt. Ne? Ich finde, das wird da schon eigentlich auch sehr deutlich darin, so von wegen Europa als der alte Kontinent, der seine Werte aufgibt und den jetzt irgendwie die USA verteidigen müssen. Also da merkt man auch irgendwie diesen Fundamentalismus, den Vance, aber auch Hexas ja extrem vertreten. Und ich finde, das ist auf jeden Fall was, wo ich mich frage, ob das hier denn wirklich auch so wahrgenommen wird in der Bundesregierung auch.
Ja, ich finde so diese Art und Weise oder dieses Bild, was da von Europa gezeichnet wird, auch spannend. Zum Beispiel im Teil von Lateinamerika sagen die auch durchaus, ja, es gibt halt Bewegungen und Regierungen, die wir fördern wollen, die stehen auf unserer Seite, aber wir müssen auch zusammenarbeiten mit Regierungen, die vielleicht nicht alle unsere Positionen teilen. Und in Europa ist es ja wirklich so ein sehr düsteres Bild, was da gezeichnet wird. Und es ist auch wirklich ein Motiv in der amerikanischen Rechten, so Europa als Bastion, als Wiege der Zivilisation, die jetzt halt im Verfall begriffen ist. Es ist sehr viel Projektion, die da drin steckt. Man muss auch sagen, wenn es darum geht, irgendwie, wenn dann das Wort Massenmigration fällt, das sind auf jeden Fall so rassistische Bilder, die da auch aufgerufen werden.
Absolut rassistisch. Also das ist keine gewagte Deutung dieses Papiers, dass es rassistisch ist.
Meine Zivilisation in dem Begriff heißt ja christlich und weiß.
Genau.
Das ist ganz klar auch so das Wording.
Das ist genau das, die Vorstellung des alten Europas. Das war eben christlich und weiß. Und jetzt wird es überspült von irgendwelchen fremdländischen Migranten. Also ein Satz, den ich da wirklich ein bisschen alarmierend fand über Europa, war der Satz, die europäischen Staaten können sich nicht selbst reformieren. Also das klang dann schon sehr nicht nach nur nach Trump-Lyrik oder Prosa oder irgendwie diese Rhetorik, die immer ja hochgetuned ist, sondern nach ein bisschen mehr. Und interessant fand ich jetzt, es gibt ein nicht bestätigtes Paper, also eine Nachricht darüber, dass dieses vorliegende Papier, dass es davor schon andere Versionen gab, das hat, glaube ich, das Weiße Haus dementiert. Es klingt aber unglaublich plausibel. Da steht nämlich drin, die USA würden sich jetzt auf Italien, Ungarn, Polen und noch ein viertes Land stützen oder versuchen, die zu locken. Österreich, genau, Österreich, nicht die Slowakei, interessanterweise, sondern Österreich, um die aus der EU quasi rauszubrechen, also wie so eine Art Strategie, um die EU zu zerstören. Das ist jetzt, wie gesagt, dementiert worden, das klingt aber unglaublich plausibel. Ja, wie seht ihr das? Oder wie, Tanja, wie kommt sowas in Brüssel an?
Na, jetzt zu diesem neuen Papier, das ist ja jetzt erst wenige Stunden alt, da gibt es jetzt noch nicht so wirklich viele Reaktionen. Insgesamt natürlich die nächste Schockwelle. Und einerseits Überraschung, andererseits gibt es dann auch Stimmen, die sagen, naja gut, wir hatten die Steilvorlage, die war ja schon da im Februar, aber nicht nur mit dem Auftritt von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern auch als dann Volodymyr Zelensky im Oval Office auftrat und da fürchterlich demontiert wurde und zersiegt wurde und die Europäer dann im Nachgang hinreisten zu Trump und war eigentlich nur am Katzentisch oder an der Seite saßen. Also es gibt ja so Bilder, die wir über das Jahr jetzt schon gesehen haben, die ja ganz eindrücklich zeigen, Europa spielt eigentlich keine Rolle, was Verhandlungen angeht. Das ist auch nochmal interessant, was du, Stefan, jetzt vorhin sagtest, diese Mittlerrolle, Mediatorenrolle, wie auch immer die da propagiert wird. Aber eigentlich Mediation funktioniert ja nur, wenn alle Player auf Augenhöhe mit dabei sein dürfen. Das ist aber eigentlich in Wahrheit gar nicht der Fall, wäre in meiner Interpretation so. Und wenn wir jetzt auf die Reaktionen noch einmal Es gibt nach wie vor eine gewisse Ratlosigkeit und die kann man sozusagen wegwischen oder ein bisschen kleiner halten, indem man sagt, na ja, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das hat auch der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen letztens in einem Interview gesagt, da müssen wir erstmal schauen, was das in Wahrheit eigentlich bedeutet und wir machen ganz normal weiter. Gleichzeitig gibt es aber auch Ideen oder Fantasien, die in Wahrheit sehr alt sind, die jetzt auch wieder Player aufnehmen, zum Beispiel das Thema der Europäischen Armee. Aber ich denke, darüber reden wir gleich nochmal.
Also interessant finde ich nochmal festzuhalten an diesem Punkt, es gibt sozusagen von diesem Papier zwei Lesarten. Das eine ist, du hast Heusgen angesprochen, es gibt auch ein Interview mit Wolfgang Ischinger, der auch mal von bei der Münchner Sicherheitskonferenz Leiter war, auch, glaube ich, Diplomat in Washington, die eher so realpolitisch da drauf gucken und sagen, naja, da steht ja zur NATO gar nichts Schlimmes drin und den Rest kennen wir ja eigentlich schon. Und dann gibt es aber eine andere Lesart, die sagt, Achtung, die meinen das ernst mit der EU. Cem, du warst gerade, du bist gerade wiedergekommen von einer zweitägigen Reise mit dem Staatssekretär im Verteidigungsministerium, du warst in Rumänien und Polen und da war das doch bestimmt auch Thema.
Da war das absolut auch Thema. Genau, ich war jetzt für 2 Tage lang unterwegs und das war eigentlich echt ganz interessant. Der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Nils Schmid, hatte die Reise in Vertretung von Boris Pistorius gemacht, der dann erkrankt war. Und die Reise, da sollte es eigentlich darum gehen, dass die deutsche Seite oder vor allen Dingen das Ministerium dann hier in Berlin die beiden Einsatzkontingente besucht, die gerade an der NATO-Ostflanke stationiert sind in Form von 2 Eurofighter-Einsatzgruppen. Einmal war das in Rumänien und einmal in Polen. Und in beiden Ländern sind gerade genau zwischen 4 und 6 Eurofighter jeweils stationiert. Das ist das erste Mal tatsächlich auch, dass die Bundeswehr an 2 Standorten in der NATO-Ostflanke vertreten ist. Und in Rumänien war es jetzt so, das war eine relativ große Luftwaffen-Airbase. Die Rumänen haben auch vor, Ramstein war da das Stichwort, die zur, glaube ich, der größten NATO-Airbase weiter aufzubauen. Und die USA sind dort auch vertreten und wirkten tatsächlich auch munter und sehr präsent. Nämlich sind die dort mit einem größeren Hubschraubergeschwader vor Ort und trainieren vor allen Dingen, aber sind, glaube ich, wenn es hart auf hart käme, im Air Policing da genauso mit am Start wie die anderen NATO-Nationen, die dort auch vor Ort sind.
Und Polen? Also wie hast du die politische Reaktion wahrgenommen von dort?
Das war tatsächlich ganz interessant und ich glaube, Polen ist eigentlich ein Beispiel, was man sich nochmal ein bisschen näher angucken könnte innerhalb dieser US-Sicherheitsstrategie. Weil heute Mittag gab es dann eine Pressekonferenz mit dem stellvertretenden polnischen Verteidigungsminister, Paweł Zalewski heißt er. Und er stand dann neben Nils Schmid in dieser Wartungshalle, in diesem Hangar. Hinter denen waren dann 2, also 1 Eurofighter und eine polnische MiG, also auch ein Kampfjet. Und es wirkte fast ein bisschen angeberisch, wie der polnische stellvertretende Verteidigungsminister gesagt hatte, dass Polen ja aktuell die besten Kontakte in der Geschichte des Landes mit den USA hätten. Also die fühlen sich da wirklich auch auserkoren, sowohl wahrscheinlich auch ideell die Werte, die die USA als die richtigen europäischen sehen, in Europa zu vertreten.
Also kann man sagen, dass diese, wenn es denn stimmt, diese Strategie, von der wir vorhin gesprochen haben, also dieses Non-Paper oder diese frühere Version, wo diese 4 europäischen Länder genannt werden, als die EU in die Luft jagen sollen, dass es da schon eine Art fruchtbaren Boden gibt, also diese Länder, die sagen, im Zweifel sind wir ja mit den USA, fahren wir ja mit den USA besser als mit der EU. Das wäre in Polen ja kein sehr überraschendes Motiv. Es gab ja auch, glaube ich, schon vor 20 Jahren mal, damals noch von den Neokons aus den USA, die Teilung in das alte und das neue Europa. Also, ne, das, den USA, Polen zum Beispiel zugewandte und diese bockigen Deutschen und diese bockigen Franzosen, mit denen nichts Rechtes anzufangen war. Für noch eine ganz andere Politik damals. Aber ein ganz neues Motiv ist ja nicht diese Ambivalenz der USA Europa gegenüber.
Genau, und Polen ist auch deshalb meiner Meinung nach eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was man sich angucken könnte. Wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr auch der Spalt in die Europäische Union getrieben werden könnte durch irgendwie so eine Positionierung der USA. Und in Polen ist es ja so, dass der Staatspräsident Karol Nawrocki, nationalistischer Politiker, sich ja auch selbst als Gegenspieler von Donald Tusk und seiner liberaleren Regierung sieht. Und dass man sozusagen auch innerhalb der polnischen Administration eigentlich schon diesen Split hat mit der Seite, die sozusagen sagt, in Form von Nawrocki, je mehr wir uns von der EU abkapseln, desto näher rücken wir an die USA, die uns im Zweifel wahrscheinlich mehr bringen, sicherheitspolitisch, und die Regierung von Tusk, die das natürlich anders
sieht. Und das setzt natürlich auch auf einem Narrativ auch bei osteuropäischen Nationalisten auf, ne, die ja, da gibt's ja diesen Talk von, dass Brüssel ist das neue Moskau und solche steilen Sprüche. Das ist ja genau das, was in dieser nationalen Sicherheitsstrategie in Bezug auf Europa auch gespielt wird. Interessant fand ich jetzt einen Auftritt von Friedrich Merz dazu. Der hat auf der einen Seite diese nationale Sicherheitsstrategie scharf kritisiert, aber dann irgendwie bedenkenswerten Satz gesagt, und zwar, also, dass er den USA immer sagen würde, wenn sie schon nicht mit Europa und der EU was zu tun haben wollen, dass sie dann auch zumindest Deals mit Deutschland machen sollen. Und das kam mir doch sehr unberaten vor. Wie seht ihr das?
Also wenn ich da kurz einmal anschließen darf, abgesehen davon, dass es ein bisschen süß und traurig wirkt, sowas zu sagen, vor allen Dingen irgendwie auch als Bundeskanzler, ist es ja sicherheitspolitisch eigentlich meinem Verständnis nach schon fast unerheblich, wo denn zum Beispiel US-Streitkräfte in Kontinentaleuropa stationiert sind. Also was macht es denn für einen großen Unterschied, wenn man sagen würde, ja gut, dann, wenn die USA sich aus Deutschland zurückziehen wollen und stattdessen irgendwie in Polen oder wo auch immer ihre Truppenstärke vielleicht vergrößern, steht ja Europa jetzt erstmal nicht unbedingt schlechter da.
Ich glaube, das war anders gemeint. Das war so gemeint, wenn denn Trump die Administration, die EU so sehr hasst, dass sie mit ihnen gar nichts mehr machen wollen, dann können sie mit Deutschland reden. Und das ist ja im Grunde genommen, so habe ich das verstanden, genau das Echo, auf das diese Strategie zielt, nämlich die Teilung und Spaltung der EU. Ich meine, mir ist der Satz noch erinnerlich, dass Merz gesagt hat, er wollte jetzt der große Führer und Leader in der EU werden. Also wenn das Leadership ist.
Genau, also ich glaube, dazu kann man sich auch noch mal kurz vergegenwärtigen, was denn Trump und was die US-Regierung eigentlich wirklich will. Also wieso sie diese Politik überhaupt fahren. Und da gibt es jetzt natürlich Leute wie Steve Bannon, Berater von Donald Trump und wirklich einer der auch eingefleischten Hardliner. Die sagen, ja, wir wollen Europa so rechts werden, weil dann sind die so wie wir. Und das wollen wir, wollen das einfach exportieren. Und jetzt hatte ich aber ein Interview gesehen, auch mit Herfried Münkler, Politikwissenschaftler. Und der meinte dann, was Trump eigentlich will, ist, er will die EU auflösen. Also er findet es nicht schicklich, dass er auf Augenhöhe mit irgendwelchen Eurokraten verhandeln muss, mit Ursula von der Leyen. Sondern er will lieber mit den einzelnen Mitgliedstaaten verhandeln. Da hat er quasi im Vergleich eine bessere Position, eine stärkere Position und kann dann auch mehr durchsetzen. Und wenn Friedrich Merz jetzt sagt, so ja, gut, dann verhandeln wir halt einfach zusammen. EU ist ja auch nicht so wichtig. Das spielt ihm eigentlich genau in die Karten. Also es ist wirklich peinliche Führung.
Es ist wirklich, also ich bin wirklich zusammengezuckt, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Und ich glaube, dass das ja sowohl von Putin als auch jetzt von Trump und den USA das Ziel ist, die EU zu zerstören. Und auf dem Hintergrund ist das doch schwierig, was...
Vielleicht noch einmal ganz kurz, um es hinzuzufügen. Ich hatte gesehen, dass Merz jetzt auch heute eine Pressekonferenz gehalten hat, wo er dann meinte... Ja, und wenn ich den Trump das nächste Mal treffen werde, dann werde ich ihm auch sagen, Deutschland hat ja schon seine Migrationspolitik geändert und wir haben ja gar nicht mehr so viele Asylbewerberzahlen und so. Also so ein ekelhaftes Anbiedern auch, wo ich mir wirklich denke, das ist einfach peinlich.
Ja, in vielen Papieren oder Bewertungen steht ja immer Schmeicheln. Ich finde, würde es genauso wie du sagen, Leon, dass es eher Anbiedern ist, oder man könnte auch andere Kraftausdrücke dazu benutzen. Deals funktionieren einfacher, wenn nur zwei Parteien dabei sind oder zwei Akteure, als wenn du mit 27 unterschiedlichen Akteuren arbeiten musst. Und was ich besonders gefährlich finde, weil es gibt ja tatsächlich einen Punkt, und warum wir auch in unserer Berichterstattung es immer schwer haben, wenn wir über die Europäische Union berichten, es ist ein wahnsinnig schwerfälliger Apparat. Ja, es ist sehr viel Bürokratie. Es wird oft schwer oder schwierig kommuniziert, was ist denn eigentlich unser gemeinsamer Take. Dazu kommen dann die inneren Fliehkräfte. Ne? Ungarn ist jetzt wenig überraschend, aber das ist ja im Prinzip, Viktor Orban führt genau das aus, ideologisch einfach, das ist quasi jetzt auch gar nicht mehr so interessant für uns. Slowakei wird nicht mehr genannt, ist aber auch zu klein letztendlich, unterstützt Ungarn. Italien ist nochmal interessant, weil Giorgia Meloni, die Regierungschefin Italiens, eine große Freundin von Donald Trump ist und ja bei ihm auch schon im Mar-a-Lago war und da schöne Zeit mit ihm verbracht hat. Also sie kann da gut die Stritten ziehen, die verstehen sich gut auf verschiedenen Ebenen. Und diese Schwerfälligkeit oder die Konstruktion der Europäischen Union, weil die ja auch reformresistent ist, würde ich schon sagen, oder es ist wahnsinnig langsam, bis da gemeinsam Papiere verabschiedet werden, Das ist so ein Einfallstor. Trotzdem ist natürlich diese Werteunion, die ist ja dann auch, also gemeinsame Werte, Vielfalt, Frauenrechte, Gleichberechtigung und so weiter und so fort, über das wir ja auch immer schreiben, das wir hochhalten, das spielt ja da gar keine Rolle, sondern es wird ja eher verteufelt. Und eigentlich müsste der Take jetzt sein, genau an diesem Wertekanon, der über Jahrzehnte aufgebaut wurde und dann in komplizierte Vorlagen und Verordnungen und Richtlinien gegossen wird, die Jahre brauchen, bis sie überhaupt verabschiedet werden. Das ist ein Problem, aber die sind nun mal da. Und insofern ist das, wie gesagt, ein Einfallstor, was von vielen, ich hatte jetzt auch mit verschiedene Statements von Wirtschaftsexperten gelesen, die ja genau darauf eingehen und sie haben leider auch recht. Und das ist hochbrandgefährlich.
Also diese Frage der Handlungsfähigkeit der EU, Tanja, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist natürlich unglaublich kompliziert, weil es eben als geopolitischer Player ist die EU einfach nicht auf Augenhöhe mit so China, Russland, USA, weil es eben kein Bundesstaat ist, sondern ein Staatenbund mit komplexen inneren Verfasstheiten. Aber eine Frage, die jetzt natürlich vielleicht auch nach diesem Papier sich noch ein bisschen drängender stellt, ist die nach der europäischen Rüstung. Also nach der strategischen Autonomie, wie man so sagt, ist Europa in der Lage, sich im Notfall alleine zu verteidigen. Und interessant ist ja, dass in diesem Papier steht, dass Europa doch eigentlich selbstbewusster sein könnte, weil die hätten noch, abgesehen von Atomwaffen, wo sie nicht auf Augenhöhe natürlich mit Russland sind. Aber ansonsten werden die den ja überlegen und die sollten sich mal nicht immer so rumjammern, so mit so einem Unterton. Also wie seht ihr das? Wie sieht's aus mit der Verteidigungsfähigkeit Europas? Möglicherweise dann ohne die USA.
Dazu gab es eine ganz interessante Studie, die im vergangenen Jahr erschienen ist von Christoph Steinmetz und Co., die das im Auftrag von Greenpeace erstellt hatten. Und die haben so eine militärische eigentlich Gegenüberstellung gemacht zwischen den Waffensystemen, die es in der NATO gibt und denen, die es in Russland gibt vor allen Dingen. Und dabei auch nochmal rausgerechnet die USA. Und da haben sie haben so 6 militärische Bereiche miteinander verglichen, von den unterschiedlichen Wehretats bis hin zu großen Waffensystemen, Einsatzbereitschaft, Truppenstärke, und die irgendwas anderes, was ich jetzt gerade vergessen habe. Und dabei sind sie zu dem Schluss gekommen, also auch schon kaufkraftbereinigt, wenn man NATO-Europa gegen Russland stellen würde, dass zum Beispiel die Verteidigungsbudgets in NATO-Europa bei 420 Milliarden Dollar lägen und bei Russland bei etwa 300 Milliarden Dollar. Und das Ganze zieht sich fort und ist viel eklatanter noch bei den großen Waffensystemen, also Kampfjets, Panzer und so weiter.
Das ist das Gegenargument natürlich immer, also daher die Skepsis oder auch dieses Bedrohungsgefühl, dass die so verzahnt sind mit den USA, dass die Verteidigung nicht so funktionieren würde im Falle eines Falles und dass man eben doch letztlich viele nationale Armeen hat und diese Synchronisierung, also dass man es so nicht gegeneinander stellen kann.
Das stimmt natürlich, dass da strategisch sicherlich Fragen zu klären gäbe, aber für die Frage, weil du gerade meintest, wie sieht's denn überhaupt aus? Und die in der neuen US-Sicherheitsstrategie wird gesagt, Europa steht ja eigentlich gar nicht so schlecht da gegenüber Russland. Ist das auf jeden Fall eine Studie gewesen, die auch Andeutungen in diese Richtung auch schon gemacht hat?
Es gab ja nach dem Ukraine-Krieg so eine Schockwelle und in der EU und zu überlegen, wir müssen jetzt aufrüsten. Also ganz wesentlicher Punkt in Deutschland, Schuldenbremse gefallen. Und gleichzeitig eine europäische eigene Stärke entwickeln. Tanja, hast du da einen Überblick, wie weit diese Bemühungen gediehen sind? Weil wenn ich recht sehe, sind ja die Waffenkäufe Europas in den USA nicht gesunken, sondern sogar in den letzten 3-4 Jahren noch gestiegen prozentual. Also wie sieht's aus mit dieser strategischen Autonomie? Ist das nur ein Gespenst?
Naja, also es ist wahr, dass ohne die USA funktioniert das nicht. Insofern, ich habe die Greenpeace-Studie, die du, Cem, jetzt genannt hattest, auch gelesen und auch jetzt im Vorfeld nochmal durchgescannt. Da ist ein Punkt, aber andererseits funktioniert das nicht. Warum? Können auch immer überlegen, was meinen wir? Meinen wir die Europäische Union, also die Unionsstaat, die Mitgliedstaat, oder meinen wir Europa, also weitergefasst inklusive Großbritannien? Ja? Und das Gefälle ist sehr groß. Wir haben die nordischen Länder, die wahnsinnig stark sind, die aber auch eine lange Tradition haben von Aufrüstung, nicht so eine Lücke hatten, wie es jetzt in Deutschland gab. Dann haben wir aber Italien und Spanien, die ihre Einkäufe oder ihre Investitionen deutlich gesenkt haben. So, was funktioniert jetzt auf europäischer Unionsebene? Es gibt zum ersten Mal jetzt, also vor letztes Jahr waren ja Europawahlen, Ursula von der Leyen ist wieder nochmal EU-Kommissionspräsidentin, es gibt jetzt erstmals einen EU-Verteidigungskommissar. Und was ist dessen Aufgabe? Dessen Aufgabe ist, alle Rüstungsindustrien innerhalb der Europäischen Unionsstaaten zusammenzubringen oder zumindest erstmal herauszufinden, wo wird eigentlich welches Rüstungsprojekt irgendwie gestartet. Was es ja auch immer schon gab, dass es bilaterale Kooperationen gab, dass dann zwei Staaten, Deutschland und Frankreich, ja auch ein gemeinsames Rüstungsprojekt auf den Weg gebracht haben. Und andere Staaten, bei den nordischen Staaten, die baltischen Staaten sind auch so ein Beispiel. Da kommt auch wieder Polen mit dazu, die baltischen Staaten plus Polen, haben ja auch quasi so ein Bündnis im Bündnis geschlossen und machen dann ihre eigenen Rüstungsprojekte, weil sie natürlich eine andere Bedrohungslage haben als jetzt vielleicht Italien und Spanien. Also es ist hochgradig schwierig, das alles so zusammenzubringen. Was sich verstärkt hat in den letzten Jahren, das ist jetzt nicht erst seit dem Ukraine-Krieg oder der russischen Vollinvasion 2022 so, sondern auch schon davor. Es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal, Behörden, Gremien, Institutionen auf EU-Ebene, die erstmal gegründet wurden und auch sehr eng einen Beitrag leisten. Also da geht es um Satellitensysteme, es geht natürlich um Thinktanks, die Strategien ausarbeiten, es gibt einen EU-Militärstab, es gibt dieses politische und sicherheitspolitische Komitee, das muss ich jetzt gerade nochmal ablesen, ein kompliziertes Wort. Also da gibt es verschiedene Institutionen, wo man sagt, okay, wir müssen da stärker zusammenkommen. Aber dass wir, oder das ist auf europäischer Ebene, wenn man jetzt auch UK mit reinrechnen würde, wäre man dann bei der Europäischen Politischen Gemeinschaft, was dann der größere Kreis wäre, von einer gemeinsamen Armee oder sonstiges zu sprechen. Da ist, sind die Idee ist alt, aber da ist man noch weit entfernt
davon. Es gibt ja diesen EU-Kreditfonds für Verteidigung, ne? Das sind 160 Milliarden, das ist auch schon was. Und da ist ja die Idee, dass man davon eben jetzt nicht auch keine amerikanischen Jets kauft, sondern das ist ausschließlich, hat glaube ich eher wirtschaftliche Gründe, dass man das in der EU investiert und also europäische. Also mir ist noch nicht so ganz klar geworden, wie entschlossen geht's da voran oder kann es da eigentlich entschlossen vorangehen, weil es gibt ja so einen Widerspruch. Also auf der einen Seite gibt es diese Anforderung von Zentralisierung, wenn man militärisch unabhängig von den USA werden will. Auf der anderen Seite gibt es ja massive Widerstände und genau das spricht ja dieses nationale Sicherheitsstrategiepapier auch an, gegen die EU als so eine supranationale Organisation, die in Nationen reinregiert. Also das ist ja der Widerspruch. Auf der einen Seite braucht man das und auf der anderen Seite leben die Rechtspopulisten genau von diesen Affektbewirtschaftungen gegen Brüssel als neues Moskau. Also wie sieht es in diesem Spannungsfeld aus?
Ich finde das wirklich die zentrale Frage. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich auch das, was aus dieser Studie mit hervorgeht. Ne? Da heißt es ja, okay, das Problem ist jetzt wahrscheinlich nicht...
Was, die Greenpeace-Studie?
Genau, nochmal, das Problem ist nicht, dass vielleicht Europa oder die NATO ohne die USA nicht genug aufgerüstet ist. Das Problem ist, dass vielleicht die ganzen Waffensysteme, die hier rumstehen, nicht miteinander verzahnt sind und dass vielleicht die übergeordnete Strategie fehlt, wie man denn damit umgeht. Und ich glaube, da haben wir uns auch in den vergangenen 3 Jahren wahrscheinlich intellektuell auch ein bisschen, wir haben es uns ein bisschen zu bequem gemacht, meiner Meinung nach, damit, dass wir Außenpolitik und Verteidigungspolitik vor allen Dingen als Rüstungspolitik gelesen haben. Und wer investiert jetzt wie viel und was kaufen wir wo und so weiter und welches Waffensystem bekommt die Ukraine aus Deutschland als nächstes.
Und was fehlt?
Na, meiner Meinung nach fehlt eine strategische Überlegung, wo man als Europäische Union und als Europa hin will und wie man sich aufstellen möchte.
2 Dinge dazu. Das eine ist, weil du sagst ja einerseits, es fehlt, pragmatische Fragen werden nicht beantwortet. Also wer hat eigentlich die Oberbefehlsgewalt? Ja? Also wer fällt wann welche Entscheidung? Ist es dann auf einmal das Europäische Parlament, was dann sagt, jetzt Einsatz? Frage. Oder bleibt es bei den nationalen Parlamenten, bei den Ländern selber? Das sind pragmatische Fragen, die aber dann im entscheidenden Moment wichtig werden, wenn dann was passiert. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, wenn man jetzt über eine große Strategie nachdenkt, dann würde ich dir auch recht geben. Wir haben nun mal aktuell einen Krieg mitten in Europa. Es gäbe andere Möglichkeiten, resilient sich zu zeigen gegen einen Aggressor, in dem Fall den russischen Aggressor. Sanktionsregime zum Beispiel. Mit anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union stärkere Allianzen zu schaffen. Ne? Wirklich echte Unabhängigkeit von russischen Energieimporten, all solche Dinge. Und dann können wir auch noch über Entwicklungszusammenarbeit und so weiter reden. Also es werden alles weiterführende Begriffe. Aber es gibt auch sowohl auf europäischer Unionsebene, aber auch in Deutschland und in anderen Ländern es wird nicht ernst genommen, was ein vernetzter Sicherheitsbegriff in Wirklichkeit eigentlich bedeuten könnte, sondern es geht um Waffenlieferung und welches Waffensystem ist denn jetzt in dem Moment effektiv oder aber auch nicht.
Das bedeutet, es gibt ja dieses Schlagwort von europäischer NATO, ne, den Brüssel. Und das heißt, das kann es eigentlich nicht geben, das ist eigentlich eine Fiktion, weil wie du gerade angesprochen hast, Tanja, die Frage ist ja nicht trivial, wer hat eigentlich das Sagen? Hätte dann das Sagen. Es gibt ja seit 1952, also seit es die NATO gibt, sind die Oberkommandierenden in der NATO immer Amerikaner. Und wenn das nicht so wäre, ist schon die Frage, wer wäre denn dann der Oberkommandierende zum Beispiel dieser europäischen NATO? Würde man das wie so ein EU-Modell, also auch mal Malta machen? Oder würde man das machen, nur Deutschland, Frankreich, Großbritannien? Also die ganze Fragilität der Situation kann man, glaube ich, daran zeigen, dass es ja auch in EU eben kein Machtblock ist, sondern es auch Konkurrenzen in der EU gibt. Und das ist ja natürlich ein Problem, was da dann sichtbar und auch politisch relevant würde.
Absolut, ja. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Oder wahrscheinlich der entscheidende Punkt, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und für mich wirft aber diese Diskussion schon auch nochmal grundsätzlich die Frage auf, die vielleicht auch ein bisschen provokant ist und die ich eigentlich schon vorher stellen wollte. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt damit jetzt komplett hier hijacke. Nämlich, inwieweit denn eurer Meinung nach jetzt in dieser neuen Sicherheitsstrategie denn Punkte sind, wo denn der Finger in die Wunde gelegt wird. Also wir haben gerade schon ein bisschen angerissen. Die EU, die von sich selbst aus vielleicht nicht so reformierbar wäre, um irgendwie den Herausforderungen, die bestehen, gerecht zu werden. Ein anderer Punkt, wo es ja durchaus auch Argumente dafür geben würde, ist, warum es die USA gebraucht hat, um in Bezug auf die Ukraine und Russland mal das Wort Frieden und Diplomatie in den Mund zu nehmen.
Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Also da ist was dran und das wurde ja auch, glaube ich, im politischen Raum schon vermerkt. Ich würde dagegen sagen, die USA und Trump und die ganze amerikanische Rechte, Leon, das weißt du wahrscheinlich noch besser, hassen supranationale Organisationen. Also nicht nur die EU, sondern auch die UN. Peter Thiel sagt, das ist der Antichrist. Also das geht wirklich tief und es gibt nur die Nation. Und das ist die Rückkehr eigentlich ins 19. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert kehrt man vor die Gründung des Völkerbundes 1920 zurück. Das ist die politische Kernidee oder eine politische Kernidee von Trump und die sich in diesem Papier ausdrückt. Und ob das dann eine Kritik ist, die die EU beeindrucken sollte, ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, sie sollte es ernst nehmen. Ich glaube, wenn sie sich davon beeindrucken lässt, das ist vielleicht kontraproduktiv. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, also jetzt Stichwort 19. Jahrhundert. Wenn man sich anschaut, was Trump in Lateinamerika machen will und wie er das begründet, dann siehst du da auch, dass er von der Monroe-Doktrin spricht. Also das ist ja wirklich eigentlich die Rückkehr ins 19. Jahrhundert, weil die Monroe-Doktrin, genau, 1823 von James Monroe, damals Präsident der Vereinigten Staaten, erlassen worden. Und die besagt quasi, dass sich die USA jegliche Einmischung europäischer Mächte in der westlichen Hemisphäre verbieten. Das ist quasi die Grundlage zu sagen, okay, wir teilen uns die Welt in große Interessenssphären auf. Es gibt Nationen, dann gibt es noch Imperien, die teilen sich das irgendwie auf und dürfen intervenieren, wenn sie wollen. Aber es ist quasi eine Absage an die nationale Selbstbestimmung, weil diese großen Imperien dann ja im Zweifelsfall mehr Gewicht haben und dann auch tun und lassen können, was sie wollen. Und es ist auch eine Absage gleichzeitig an halt supranationale Gebilde wie die EU oder so diese Idee, die liberale Idee, die damals ja auch langsam aufkam, von so einem Weltstaat, der sich entwickeln könnte.
Und regelbasierter Ordnung. Und ich meine, die EU ist ja eine Form von regelbasierter Ordnung und insofern da ein Dorn im Auge. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, das finde ich auch in diesem Papier, ist das dargelegt, dass die USA sich völlig anders verstehen als früher, wenn du das, Leon, vielleicht nochmal vergleichst mit Sicherheitsideen irgendwie in den letzten 20 Jahren, nämlich gar nicht mehr in dieser Rolle als Weltpolizist. Und von dem her haben sie auch ein anderes Verhältnis zu Europa, ein anderes Verhältnis zur NATO. Also nicht nur mit diesem ideologischen Furor, sondern auch, im Grunde genommen, sie brauchen Europa nicht mehr, weil sie zum Beispiel, sagen wir mal, Rammstein nicht unbedingt brauchten, so wie sie es beim Irakkrieg benutzt haben. Das war ja 2003. Es war ja kein NATO-Krieg, sondern es war ein amerikanischer Krieg gegen den Widerstand zum Beispiel von Deutschland und Frankreich, aber trotzdem die Stützpunkte dann eben benutzt. Das war sozusagen das, was sie dafür bekommen haben, dass sie die Verteidigung Europas quasi bezahlt haben. Das ist jetzt, diese Rolle will Trump nicht mehr, die Rolle wollen die USA nicht mehr und das ist die neue Weltordnung.
Ja, ich glaube, die Idee ist dahinter, wenn du nicht mehr als globaler Weltpolizist agierst, dann brauchst du auch die Infrastruktur nicht mehr und dann ist es am Ende auch, kannst du halt auch diese Basen im Zweifelsfall abbauen und dich zurückziehen. Und ich glaube, das sieht man zum Beispiel auch im Nahen Osten. Du hast jetzt gerade das Stichwort Irakkrieg angesprochen. In diesem Papier, in dieser Sicherheitsstrategie, kommt der Nahe Osten mit ein paar Zeilen vor. Also das ist wirklich eine Abkehr davon. Also man kann natürlich schon sehen, dass die USA da auch noch investiert sind. Also es gibt Truppen in Syrien. Trump hat sich auch dazu geäußert und will zum Beispiel auch, dass Syrien jetzt wieder aufgebaut wird. Das heißt, es gibt durchaus noch dieses Interesse. Aber man hält es auf der ökonomischen Ebene vor allem. Und es gibt jetzt auch zum Beispiel Gespräche darum, ob diese Truppen von da abgezogen werden. Das heißt, man sieht einfach auch so diese, in den längeren Linien, diese Gewichteverschiebung gerade.
Ich würde da ein großes Fragezeichen dahinter machen, wenn jemand sagt, die USA wollen sich aus Kontinentaleuropa und auch irgendwie aus Deutschland mit ihren Militärbasen hier zurückziehen. Weil letztendlich, selbst wenn man sagen würde, beschränken sich auf das rein Ökonomische, brauchen sie, glaube ich, auch diese Machtprojektion, die sie durch ihre Militärbasen hier haben, auch letztendlich, um sich ökonomisch durchzusetzen, könnte man argumentieren. Und die Frage, die damit ja auch noch zum Beispiel in Verbindung ist, ist ja, was uns letzten Sommer alle in große Aufregung versetzt hatte oder auch für große Diskussionen gesorgt hatte, das war die Stationierung der Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland, die ja nicht vom Tisch ist. Also es gibt ja eigentlich
2026 genau, geplant ist.
Für 2026 sollten US-Mittelstreckenraketen neue in Deutschland stationiert werden. Das hatte für große Diskussionen gesorgt. Und das ist nach wie vor vereinbart und da gibt es nichts, keine gegenteilige Behauptung. So.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht missverstanden werden, dass irgendwie die USA aus Europa abziehen wollen. Natürlich, diese Infrastruktur ist da, aber es ist schon klar, dass es eher so eine Konzentration auf den eigenen Vorhof ist. Und ich würde auch sagen, wenn man sich das durchliest, sieht man auch zumindest gewisse Spannungen da drin. Also auf der einen Seite versichert man sich dann der amerikanischen Macht und Größe, ne? Da wollen wir wieder hin, zurück. Aber gleichzeitig wollen wir das nicht mehr global projizieren unbedingt, ne? Oder zumindest nicht mehr militärisch überall. Wir wollen nicht mehr militärisch überall eingreifen, aber was wir mit dem Iran gemacht haben, als wir den bombardiert haben im Sommer, das war doch super. Ne? Also man hat dann immer wieder so diese kleinen Dinge. Auf der einen Seite hier Bombardierung vom Iran, auf der anderen Seite die Drogenboote, wo dann halt, das und es ist ja auch dieser rechte militaristische Impuls, wo das dann durchaus punktuell nochmal projiziert werden muss und wo man dann irgendwie auf der Brust rumtrommelt.
Wobei das, also gerade diese Iran-Aktion ja im MAGA-Lager, glaube ich, nicht so ungeteilten Beifall gefunden hat. Also das ist ja auch problematisch, weil es ein Widerspruch ist gegen das, was Trump ja versprochen hat, jetzt Schluss mit diesen Interventionen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das berührt auch das Verhältnis zu Israel. Auch spannend, weil es eigentlich jetzt in den letzten Sicherheitsstrategien immer auch längliche Absätze dazu gab, wie man brüderlich an der Seite von Israel steht. Und Israel kommt gar nicht mehr, also es gibt, glaube ich, 4 Zeilen dazu und es geht nur darum, wie toll das war, dass Israel-Palästina, der Gaza-Krieg jetzt gelöst ist und dass es alles auf dem Weg zu einem Frieden ist. Das heißt, da sieht man auch, wie sich in der amerikanischen Rechten die Prioritäten verschieben und es gibt halt auch vor allem im MAGA-Lager durchaus einige, die sagen, America first heißt dann auch, wir unterstützen Israel nicht mehr. Und es wird mittlerweile sogar auch in der Republikanischen Partei teilweise mit dem offenen Antisemitismus vermengt. Also das ist die Richtung, wo es gerade hingeht.
Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Ich würde gerne nochmal mit euch diskutieren, was denn grundsätzlich eigentlich das Verständnis von Staat ist. Ja, also mit, auch wenn man jetzt bilaterale Abkommen, Vereinbarungen, Kooperationen eingeht, was ist denn das Verständnis? Und da würde ich gerne auf dich antworten nochmal, Cem, weil du hast jetzt von Frieden und Diplomatie gesprochen. Aber zu welchem Preis? Es ist nicht mal ein einziges Mal das Wort Souveränität drin. Ja? Also souveräner Staat, das kommt nicht drin vor. Also ein eigenständiger Staat, der auch demokratisch organisiert ist.
In dem Fall
von der Ukraine. So, und das ist schon ein interessantes Verständnis. Natürlich kann man einen Frieden wie auch immer forcieren, ja, indem dann über Gebietsabtretung, wir haben ja keine Ukraine-Diskussion, aber das fand ich schon durchaus interessant. Und da geht es mir darum, wie ihr das sehen würdet, wie soll denn ein Staat, der jetzt im Moment Kriegspartei ist oder in dem Krieg geführt wird, wie soll der denn aussehen im US-amerikanischen Verständnis?
Also jetzt mit Bezug auf die Ukraine.
Zum Beispiel für die Ukraine. Das ist jetzt das aktuellste Beispiel. Aber man kann es ja übertragen auf andere Staaten.
Also das, was ich zum Beispiel heute gelesen habe, es gibt ja jetzt diesen revidierten Ukraine-angeblichen Friedensplan, den die Ukraine jetzt auch an die USA übermittelt hat. Und da steht offenbar drin, dass die Souveränität der Ukraine pro forma anerkannt wird. Aber gleichzeitig soll das so eine Korea-Lösung sein. Also dass man quasi das ukrainische Gebiet und das russisch besetzte Gebiet als zwei Einheiten anerkennt, und aber gleichzeitig dürfen die trotzdem ihre gegenseitigen Gebietsansprüche haben. Ne? Das heißt, man wird dann irgendwie kreativ und setzt es dann auch im Zweifelsfall aus Washington durch. Ne? Da sind wir wieder bei diesem imperialen Verständnis.
Da schließt sich natürlich die Frage an, welche Rolle Europa auch da spielen kann, weil die Hauptlast der militärischen Unterstützung der Ukraine wurde bisher von den USA geleistet mit großem Abstand. Jetzt lässt sich, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, die USA lässt sich das halt von Europa jetzt bezahlen. Aber kann Europa die Rolle der USA übernehmen, wenn möglicherweise die USA sich mehr zurückzieht, wenn dieser segenträchtige Friedensschluss durch Trump sich nicht realisiert? Und da sind wir ja wieder bei der Frage nach den Möglichkeiten Europas. Und da würde ich zu bedenken geben, es gibt so eine ritualisierte Europakritik. Dauert alles so lange, das wird nichts, Eurobürokraten etc. Ich glaube, dass die Gefahren auf beiden Seiten sind. Also die Gefahr ist natürlich, dass Europa zu immobil ist, zu langsam ist, im Grunde genommen handlungsunfähig. Die Gefahr ist aber auch, zu viel zu wollen. Also zum Beispiel zu viel finanzielle Ressourcen jetzt ersatzweise für die USA, für die Ukraine zu mobilisieren. Und damit die Zentrifugalkräfte in den Mitgliedstaaten und gewissermaßen also Sprit für die Rechtspopulisten, also diese inneren Zentrifugalkräfte noch selber zu erhöhen. Und genau das ist ja ein wesentlicher Spin dieses Papiers. Darauf zielt dieses Papier, auf die Zerstörung der EU. Und die kann auch durch so eine Art Imperial Overstretch der EU passieren.
Genau, und ich glaube, da stellt sich sozusagen, ich würde noch mal einen Schritt vorgehen, weil nämlich, bevor die Europäische Union überhaupt die Frage beantworten könnte, okay, kann man die Rolle der USA einnehmen, ist ja die Frage, okay, will man das überhaupt? Und was ist das Motiv? Welche Rolle kann die Europäische Union da einnehmen und was strebt man da an? Und ich glaube, ein großer Punkt ist ja, wir haben gerade angesprochen schon davor, dass Trump und seine Regierung den Multilateralismus eigentlich hasst und als komplett konträre Form sieht, wie man international miteinander ins Gespräch kommt. Und man könnte ja eigentlich sagen, das ist ja eigentlich der Wesenskern der Europäischen Union und etwas, was sie besonders gut kann. Und daraus eine Stärke zu ziehen, auch mit der Möglichkeit, okay, was ist in der Ukraine möglich und wie schafft man es dort zu einem Frieden zu kommen, der auch im Sinne der Ukraine ist, wäre ja eigentlich was genuin in der EU liegen würde, sich über sowas Gedanken zu machen.
Wie sieht's denn mit in den USA? Das ist jetzt nun ein amtliches Dokument, Leon. Wie konsensual ist es? Also ist das jetzt wirklich die amerikanische Position oder kann die auch wieder kippen?
Ich meine, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass es durchaus von neuen Realitäten überholt werden kann. Also ich gehe schon davon aus, dass es andere Kräfte geben kann oder zum Beispiel Großereignisse, die dann Amerika auf die eine oder andere Art und Weise wachrütteln. Aber ich glaube schon, dass so diese Grundstimmung nach den Kriegen im Nahen Osten zum Beispiel schon eine ist, so wir können nicht nochmal 20 Jahre in Afghanistan bleiben. Und Nation Building funktioniert offenbar nicht, selbst wenn du eine extreme Truppenpräsenz hast. Das heißt, die Alternative ist halt, man bombardiert hier und dort und das ist das Einzige, was geht. Man würde sich halt wünschen, dass es zumindest ein demokratisches Gegengewicht gibt. Leute, die sagen, okay, wir sind auch nicht dabei, jetzt hier und dort in fremde Länder einzumarschieren, aber wir halten uns immerhin ans internationale Recht. Also ich glaube, da gibt es zumindest bei den Demokraten schon eine andere Position dazu. Das heißt, diese lange Linie Non-Intervention ist, glaube ich, da. Gleichzeitig internationales Recht, Völkerrecht, da gibt es bei den Demokraten auf jeden Fall mehr Gehör für.
Ich hatte auch den Eindruck bei diesem Papier, da ist so eine Selbstbeschreibung, die wird nicht ausgesprochen, aber die ist so drin, Also es gibt eine Akzeptanz von dieser neuen geopolitisch, also raumorientiert strukturierten Welt mit den Einflussbereichen. Das hat Trump ja von Grönland bis Panama, jetzt Lateinamerika, wir haben es angesprochen, schon signalisiert und eben auch Russland. Aber es gibt was Besonderes da drin. Die USA sind nicht nur eine Macht unter mehreren, sondern sie sind so primus inter pares, sagt man, also ne, der Besondere unter Gleichen. Also sind nicht mehr hegemoniale Macht, aber, und da passen dann solche Interventionen wie im Iran eben durchaus rein. Das ist das Selbstbild, was dieses Papier verströmt.
Genau, auf jeden Fall. Und was ich auch interessant finde, Stefan, wir hatten da kurz schon einmal drüber gesprochen davor, dass zum Beispiel die Amerikaner jetzt hier wieder von der Monroe-Doktrin sprechen. Und jemand anderes, der noch von der Monroe-Doktrin auch inspiriert wurde, war zum Beispiel Karl Schmidt, deutscher Völkerrechtler, Rechtsprofessor, der unter den Nazis auch sehr einflussreich war und dann dieses eine Werk veröffentlicht hat, die völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Catchy Titel auf jeden Fall. Und der unterscheidet halt, also der theoretisiert quasi das, was man in gewisser Weise in der Substanz auch von diesem Papier wiederfinden kann. Also er unterscheidet dann zum Beispiel von so kontinentalen Landmächten und Seemächten auf der anderen Seite. Also die USA sind dann bei Schmidt zum Beispiel so ein liberales Handelsimperium, was eher die Seewege bestimmt. Russland dagegen eine eurasische Macht, die auch legitime Ansprüche dann natürlich haben kann auf kleinere Länder. Und wenn man das jetzt weiterdenkt und auf die heutige Lage anwendet und wenn zum Beispiel, wie Trump das ja offenbar will, die EU dann wegfällt als eigene Instanz, dann hat ja Russland eigentlich als eurasisches Imperium legitime Interessen in Europa. Und das sieht man zum Beispiel auch in der russischen Rechten. Also da gibt es auch dann eine gewisse Schmidt-Rezeption, zum Beispiel bei Alexander Dugin, der dann von so einer horizontalen Kontinentalachse von Lissabon nach Vladivostok träumt. Und in der Sicherheitsstrategie der USA zum Beispiel war auch die Rede davon, ich habe es gelesen, da fiel dann auf einmal mit Blick auf Russland und die Ukraine das Wort eurasische Landmasse. Und da habe ich mich dann, ohne das jetzt überinterpretieren zu wollen, habe ich mich doch ein bisschen an Schmidt erinnert gefühlt.
Natürlich, ich meine, Schmidt ist ja auch, glaube ich, in der amerikanischen Rechten eine bekannte Figur und der sich doch irgendwie auch Leute Magalarer orientieren als ein völkischer Denker. Also insofern ist es schon naheliegend. Kleiner Cut, was glaubt ihr denn, ist gefährlicher für Europa, Trump oder Putin?
Ist es eine Entweder-Oder-Frage?
Also ich würde vielleicht kurz einwerfen, einmal die Reaktion von Herrn Putin auf diesen Plan.
Ja.
Die war nämlich, ja, ich habe das gelesen, hört sich alles gut an, Trump versteht das und das sehen wir so ähnlich. Also ich würde sagen, die Reaktion beide ist durchaus berechtigt.
Ja, genau. Ich denke auch, also kann man jetzt nicht, der eine ist schlimmer als der andere. Es ist einfach jetzt ein Moment der radikalen Ehrlichkeit. Und da müssen jetzt Taten drauf folgen. Und in welche Richtung das geht, das wird entscheidend sein. Und es gibt ja nicht nur Trump und Putin. Wir haben ja auch noch China und wir haben auch noch andere Länder, die durchaus auch gefährlich werden könnten. Und ein weiteres zu zögerlich sein ist schwierig. Und ich glaube, es ist die Zeit für neue Bündnisse und für neue Allianzen.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt mit den Allianzen. Das hatten wir vorhin schon, Tanja, hattest du das, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Da fand ich ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, das, was Olaf Scholz am Anfang, nach Beginn sozusagen dieser Vollinvasion der Ukraine probiert hatte mit seiner Reisediplomatie, Singapur, Brasilien, Senegal, Südafrika, also die Länder, die quasi neutral waren, die nicht auf Seite des Westens in dem Ukraine-Konflikt, die zu gewinnen, das schien mir ein sehr produktiver Ansatz zu sein. Und da, auch jenseits von der Ukraine, glaube ich, dass Europa sich so ein bisschen, Cem, was du vorhin angesprochen hast auch, also nicht nur militärisch das zu denken, sondern auch geopolitisch und auch nach Interessen zu denken und dass Europa sich da, weg von den USA, zu anderen Regionen der Welt orientieren muss. Das scheint mir naheliegend zu sein. Ich sehe allgemeines Nicken.
Ja, ich meine, die Frage ist dann, wohin ist das? Also sind das dann quasi, ich meine, sogenannte Schwellenländer? Ich meine, das Problem ist natürlich, wenn man sich jetzt in Richtung China wenden würde, da hätte man dann wieder andere Probleme, andere gefährliche Gewässer, in die man kommt, weil wenn dann auf einmal China in Taiwan einfällt, dann hat man wieder ähnliche Probleme. Man muss natürlich gucken. Und ich glaube, so diese Diversifizierung von Partnern, ich meine, die Europäer und die Deutschen waren immer sehr gut da drin, sich die USA als so auch so ein Idealbild von den USA darzustellen, als so dieses...
Der große Bruder.
Der große Bruder, der uns geholfen hat, der uns die Demokratie gebracht hat und so. Aber ich glaube, eine logische Konsequenz aus dieser Diversifizierung von Partnern wäre auf jeden Fall, dass natürlich irgendwie so Werte und so vielleicht nicht mehr eine Rolle spielen, sondern dass dann auch notgedrungen Deutschland, Europa dazu übergehen werden, das transaktionaler zu gestalten. Also vielleicht, ja.
Alle Werte wie Menschenrechte und sonst, also muss ja die großen Namen jetzt hier nicht sagen, über Bord zu werfen, das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Die Frage ist aber eher, ist Europa nicht an vielen Stellen einfach zu spät? Weil Chinesen sind da, Russland ist da, einfach mit großen Investmentsummen und auch Landnahme etc. Da geht es ja auch um wirtschaftliche Ressourcen. Und da gilt es genau gut zu überlegen, welche Länder denn in die Frage kommen. Doch.
Das wäre vielleicht, aber ich glaube, Sie hat das Leon gerade so verstanden. Also es geht um Bündnisse auf Augenhöhe mit anderen Ländern zu schließen. Und zwar mit solchen Ländern, die in so einer ähnlichen Position vielleicht wie Europa sind, dass sie nämlich nicht zu diesen großen geopolitischen Machtblöcken gehören, sondern zu denen, die aber nicht in deren Einzugsbereich irgendwie verloren gehen wollen. Also die solche Verbindungen zu suchen. Ich glaube, das ist eine Idee.
Ich würde aber das unterstützen, was du gesagt hast, Tanja, dass natürlich das nicht bedeuten soll, dass die Menschenrechte egal sind. Und man sieht natürlich auch schon diesen Drang dahin, zum Beispiel jetzt das Lieferkettengesetz abzuräumen und zu sagen, okay, ne, wir leben jetzt in wirklich so einer Welt, in der das Geld zählt und die Menschenrechte nicht mehr. Und deswegen ist jetzt egal, ob, weiß ich nicht, Kinder in Asien unsere Klamotten nähen.
Nee, das nicht. Aber ich glaube, es gibt ja schon so ein, oder gab vielleicht, ist das die richtige Formulierung, den Blick, die Welt zu betrachten unter der Kategorie, da sind die Demokratien, mit denen sind wir befreundet, und da sind die autoritären Regime, zu denen müssen wir resilient sein und Abstand wahren. Das ist ja so ein Talk der deutschen Außenpolitik. Und die Frage ist, ob das als Narrativ so bleiben wird unter den Bedingungen, die in diesem nationalen Sicherheitspapier der USA beschrieben sind. Vielleicht eine letzte Frage. Glaubt ihr, dass die EU diese Aggression, das ist schon eine Art Aggression, die da formuliert wird, unbeschadet überstehen wird? Sagen wir mal so in 10, 20 Jahren. Mal eine kühne Prognose. Gibt es die EU dann noch so, wie sie es jetzt gibt, als ja doch einen stabilen Player?
Was heißt unbeschadet? Beschädigt ist das Konstrukt der Europäischen Union sowieso einfach, weil es massiv kritisiert wird und der Rechtfertigungsposition innehat. Ich glaube, dass es die Europäische Union in 15 bis 20 Jahren in dem Format, wie sie jetzt da ist, nicht mehr geben wird. Und dass sich ja andere Player hervortun und es andere Kräfteverhältnisse gibt.
Ehrlich gesagt traue ich mir da keine Prognose zu. Ich glaube natürlich auch, dass sich auf jeden Fall was verändern wird. Ich glaube, man kann sich aktuell vorstellen, auch dass die EU bis dahin zerfällt und dass wir wirklich so auf der Grundlage kleinerer Bündnisse, zweckgebundenerer Bündnisse reden. Aber ich möchte das nicht prognostizieren.
Also ich auch nicht prognostizieren, aber ich glaube, ich bin da prinzipiell, ich sehe das nicht so schwarz wie ihr. Und bin da, glaube ich, hoffnungsvoller, weil ich schon denke, dass also jetzt den Multilateralismus an den Nagel zu hängen und sagen, das war alles nichts, wir haben es versucht und jetzt gibt es hier irgendwie ein Strategiepapier und irgendwie US-Präsident, der auf den Boden stampft und sagt, das ist mit euch kann ich so nicht zusammenarbeiten. Also ich glaube, da darf man auch die Kraft der Europäischen Union nicht unterschätzen, würde ich jetzt mal sagen, um die Fahne hochzuhalten. Also nein, die EU, sie hat Bestand.
Cem, weise, freundliche Worte zum Schluss. Danke dafür. Das war der Bundestalk. Ein Hinweis noch, es gibt auch noch einen anderen Taz-Podcast, nämlich Fernverbindung. Und der beschäftigt sich diese Woche mit Syrien ein Jahr nach dem Sturz von Assad. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva Lotte Andrea für die Redaktion. Fragen und Kritik wie immer gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn ihr mögt. Und wenn ihr mögt, gebt uns ein bisschen Geld. Das wäre erfreulich. Das brauchen wir nämlich. An Taz zahle ich. Bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.